Wir sind das Web. Der Podcast vom Berit Beratungszentrum in Berlin stellt Frauen vor, die sich in ihrem Beruf intensiv mit digitalen Medien befassen. Mein Name ist Elisabeth Agadoni und mein Gast heute ist Emily Engelhardt, Professorin für digitale Transformation in sozialen Handlungsfeldern und Gesellschaft an der Hochschule München, außerdem Pädagogin, Supervisorin und Online-Beraterin. Sie beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, welche Kompetenzen Fachkräfte der sozialen Arbeit im Zeitalter der digitalen Transformation benötigen. Ich unterhalte mich heute mit ihr darüber, welche Chancen künstliche Intelligenz im Bereich der Online-Beratung bietet, welcher der aktuelle Stand dieser Entwicklung ist, wo bislang die Grenzen liegen und welche Kompetenzen von uns gefragt sind, damit ein sogenannter Chatbot uns tatsächlich in unserer täglichen Arbeit helfen kann. Frau Professorin Engelhardt, ich freue mich sehr, dass Sie sich für uns Zeit nehmen. Herzlich willkommen.
Danke, ja, ich freue mich sehr.
Vorab möchte ich Sie fragen, aus meiner persönlichen Neugier, warum Sie Ihre Website Der Dreh benannt haben.
Ah, der Hintergrund ist eigentlich, dass ich systemische Beraterin und Supervisorin bin und einer der Gründungsväter sozusagen der systemischen Therapie und lösungsorientierten Therapie, Steve DeShazer, hatte mal ein Buch geschrieben, das Der Dreh hieß. Und ich fand das einfach gut, weil es hat was Dynamisches und es hat was, was in Bewegung ist und das passt, finde ich, ganz gut zu diesem Feld von Beratung und systemischer Haltung. Ja.
Das heißt, wichtig ist, bei jedem Problem den richtigen Dreh zu finden, dann sind wir schon auf dem Weg zur Lösung.
Auch das manchmal, genau.
Sie haben Pädagogik, Psychologie und Soziologie studiert, dann digitale Transformation und soziale Arbeit immer mehr zu Ihrem Schwerpunkt gemacht und Sie haben mit Ihren Arbeiten auch wichtige Auszeichnungen erhalten, wie den Grimme Online Award 2008 und den World Summit Award Germany 2009. Aber wie sind Sie damals überhaupt dazu gekommen, sich mit Digitalisierung in der Beratung zu beschäftigen?
Ja, tatsächlich über einen Zufall. Das ist eine ganz schöne oder vielleicht auch gar nicht so schöne Geschichte. Ich habe am 11. September 2001 damals in Kiel gesessen und machte gerade mein Abschlusspraktikum in meinem Studium und sah eben, wie ja in New York das World Trade Center eben von Flugzeugen ja angegriffen wurde und zusammenstürzte. Und ich glaube, alle erinnern sich noch an diese Bilder. Und diese Bilder haben mich, weil ich den Schwerpunkt Medienpädagogik hatte in meinem Studium, sehr beeindruckt. Und ich habe mich zu dem Zeitpunkt gefragt, was machen denn jetzt eigentlich junge Menschen, Kinder, Jugendliche, die vielleicht diese Bilder sehen? Tauschen die sich dazu irgendwo aus? Gibt es irgendeinen Ort, wo sie darüber sprechen können? Und das Internet war ja 2001 noch nicht so verbreitet, wie es jetzt heute ist. Aber wir hatten schon zu Hause ja irgendwie einen Internetanschluss und die Möglichkeit, das Internet zu nutzen. Und ich habe damals einfach in eine Suchmaschine ein paar Begriffe eingegeben. Die waren irgendwie Jugendliche, 11. September, Beratung, glaube ich, in etwa. Und stieß dann auf ein Online-Beratungsangebot für Kinder und Jugendliche. Ich wusste gar nicht zu dem Zeitpunkt, dass es sowas überhaupt gibt, habe dann mir das so angeguckt, es war ein öffentliches Forum, man konnte also mitlesen und fand es ganz spannend, dass es dort eine Gruppe Menschen gab, es waren Fachkräfte der sozialen Arbeit vorrangig, die junge Menschen im Internet schriftlich beraten haben. Und also insofern, es war ein totales Zufallsprodukt, dass ich da gelandet bin, aber seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen und das ist jetzt 22 Jahre her. Und bei dem Thema bin ich einfach dran geblieben, weil ich es eine unglaublich spannende und faszinierende Möglichkeit finde, Menschen über einen anderen Weg als dieses klassische Präsenzsetting, wo man sich gegenüber sitzt und miteinander spricht, zu beraten, nämlich mit Schriftlichkeit, mit Schreiben, mit einer ganz anderen Tiefe auch an manchen Stellen, die das ermöglicht. Und das war mein Weg dahin, ja.
Mittlerweile kommt künstliche Intelligenz immer mehr in allen Prozessen vor, in allen Bereichen. Und wenn von KI die Rede ist, das kennen wir aus der aktuellen Debatte, da teilt sich die öffentliche Meinung in den apokalyptischen, also denjenigen, die den Weltuntergang infolge von KI fürchten, in den zuversichtlichen und in den begeisterten. Zu welcher dieser Fraktionen gehören Sie?
Oh, ich glaube zu keiner vollständig. Ich würde sagen, alle drei Perspektiven, wenn man sie ein bisschen neutral runterbricht, sind unglaublich wichtig. Ich finde es immer wichtig, wenn eine neue Technologie, die, wie das jetzt gerade bei dem Thema der generativen KI, die jetzt ja gefühlt plötzlich aufgetaucht ist, was ja eigentlich nicht stimmt, sie ist ja schon lange da, aber dass wenn eine solche Technologie in unserer Alltagswelt auftaucht und eben genau das ist ja der Unterschied, sie bestimmt unsere Alltagswelt ja jetzt auch schon ganz stark, weil wir an ganz vielen Stellen KI schon nutzen und jetzt mit der generativen KI ja nochmal so eine Stufe dazugekommen ist, wo ja viele Menschen das ja auch als eine Arbeitserleichterung für sich wahrnehmen, als eine Möglichkeit, anders zu lernen, als eine Möglichkeit, anders sich mit Text vor allen Dingen zu befassen, dann finde ich es immer wichtig, dass wir, und das meine ich damit wir, die wir uns mit Online-Beratung beschäftigen, uns eben auch mit solchen Technologien auseinandersetzen. Und die Nutzung von KI im Kontext von Online-Beratung ist für mich insofern besonders interessant, weil jetzt natürlich gerade mit so einem prominenten Modell wie ChatGPT die textbasierte Kommunikation im Vordergrund steht. Was interessant ist, da wir ja doch sehr stark bei Beratung auf Mündlichkeit immer geprägt sind und jetzt plötzlich so ein Textgenerator da ist, der in der Lage ist, schriftliche Gespräche relativ gut zu simulieren, denn es ist ja nur eine Simulation, aber das eben relativ gut hinbekommt und in einer Qualität wie die Chatbots, die wir davor auch schon im Beratungsbereich zur Verfügung hatten und die da genutzt wurden, es eben noch nicht getan haben. Und insofern ist es, glaube ich, erstmal wichtig, sich damit zu beschäftigen.
ChatGPT ist mittlerweile ein Jahr alt geworden. Wie hat er sich geändert oder entwickelt in Bezug auf die Nutzung, also aus dem Gesichtspunkt der Nutzerinnen und Nutzer?
Aus einer Nutzersicht, glaube ich, kann man ja mehrere Beobachtungen machen. Das eine ist, dass zunächst erstmal viele, die es überhaupt genutzt haben, und das wäre vielleicht so ein erster wichtiger Punkt, auf den wir schauen müssen, nicht alle Menschen haben ja Zugriff auf diese Technologien. Nicht alle Menschen sind in der Lage, sie zu nutzen, zu bedienen oder auch noch das Geld zu bezahlen, um die Plus-Version von ChatGPT, die ja einfach leistungsfähiger ist und mehr kann, noch zu nutzen. Also da haben wir ja schon Ausschlussmechanismen. Aber dass diejenigen, die die Möglichkeit haben, das zu nutzen, sicherlich erstmal vielleicht spielerisch damit umgegangen sind, einfach mal ausprobiert haben, eben weil es so ein Thema war, das durch die Medien ging und man gedacht hat, ah, das muss ich jetzt mal testen. Und dann sich ja aber auch vielleicht die ersten Praktiken entwickelt haben, die interessant sind, nämlich wofür nutze ich das jetzt? Also nicht nur zum Rumspielen, sondern ich merke, ah, wenn ich einen Text verbessern will oder umschreiben lassen möchte oder wenn ich Inspirationen für bestimmte Themen brauche, dann kann ich so eine KI relativ gut dafür verwenden. Und dann muss ich aber ja auch lernen, wie schreibe ich denn jetzt meine Prompts, meine Eingaben so, dass das Ergebnis, was ich haben will, möglichst gut ist und möglichst hilfreich dann auch ist. Also auch so eine neue Kompetenz, Anfragen zu formulieren, die sich da entwickeln musste. Und wenn man sich einfach anguckt, was OpenAI mit ChatGPT im letzten Jahr gemacht hat und was sozusagen an Zusatzentwicklungen dazugekommen sind, dann finde ich im Moment am bemerkenswertesten zum einen die Möglichkeit der Spracheingabe, also dass ich Text nicht mehr schreiben muss, sondern dass ich einfach reinsprechen kann und dann ja auch gesprochen eine Antwort bekomme. Im Hintergrund diese aber ja auch transkribiert wird, also sprich, der Text steht dann doch zur Verfügung, was natürlich spannend ist, gerade im Sinne auch vielleicht von Teilhabemöglichkeiten für Menschen, die vielleicht nicht schreiben oder lesen können, aber trotzdem die Möglichkeit haben, eine solche KI grundsätzlich zumindest zu benutzen. Also das ist das.
Entschuldigung, vielleicht auch schon mit Übersetzungsfunktion dabei.
Natürlich, auch mit Übersetzungsfunktionen, wobei auch da schon wieder so die Grenzen anfangen. Da gibt es ja durchaus bessere Systeme als vielleicht ChatGPT, die bessere Übersetzungen machen. Aber natürlich, für einfache Dinge kann ich das auch dafür ganz gut nutzen. Also die Spracheingabe und also die Möglichkeit, sich Dinge dann auch vorlesen zu lassen oder erzählen zu lassen, finde ich eine große, spannende Entwicklung. Und das, was ganz aktuell für mich so die spannendste Beobachtung ist, ist die Möglichkeit eben ja jetzt, wenn man diese Pro-Version benutzt, sich einen eigenen Chatbot relativ einfach zu bauen. Und dafür muss ich nichts können, außer, ja, und dann muss ich doch wieder ein bisschen was können, nämlich außer zu beschreiben, was will ich denn haben als Ergebnis. Aber ich muss nicht programmieren können. Und das ist sicherlich was ganz spannend ist, wo wir jetzt also mit der Möglichkeit, einen eigenen Chatbot auch mit eigenen Informationen ja zu füttern, ich kann da ja Dateien hinterlegen, auf die er dann zugreift, ja, ganz viele individualisierte Chatbots jetzt auch entstehen können, die Menschen für ganz bestimmte Zwecke nutzen können. Und da ist natürlich auch wieder viel Spielerisches dabei. Ich glaube, viele haben da jetzt erstmal irgendeinen Quatsch mit ausprobiert und geguckt, was kann ich denn damit so machen. Aber natürlich gerade im kommerziellen Bereich entstehen da natürlich jetzt dann auch wirklich Produkte, die für Nutzerinnen und Nutzer zur Verfügung gestellt werden.
Es entwickelt sich also alles sehr schnell. Viele sind aber unzufrieden mit der Qualität der Antworten, die ChatGPT liefert.
Sie sagten aber vorhin, wir sollten lernen, die Fragen richtig zu stellen. Wo können wir sowas lernen, also gute Prompts, gute Fragen zu stellen, um gute Antworten zu bekommen?
Tatsächlich ist wie immer das Internet da eine ganz gute Ressource und Quelle. Also es gibt ja unglaublich viele Anleitungsvideos oder auch einfach Paper, die man sich anschauen kann. Manchmal auch wirklich so, die werden dann ja häufig so als Cheat Sheets so im Netz verbreitet. Also wie kann ich relativ einfach zu einem bestimmten Themenkomplex, mit dem ich mich beschäftigen will, jetzt mein Prompting sozusagen optimieren. Also da findet man, glaube ich, relativ viel im Netz, was man einfach sich so dann auch Learning by Doing mäßig aneignen kann. Ich selber habe auch gute Erfahrungen damit gemacht, den Chatbot selber aufzufordern, mir Fragen zu stellen, um mein Prompting sozusagen zu verbessern und gar nicht erstmal selber was reinzuschreiben, sondern mich erstmal entsprechend befragen zu lassen zu meinem Thema, was will ich denn eigentlich erreichen und wie will ich das eigentlich erreichen und was will ich denn genau machen und wie soll das denn genau aussehen. Und dann werde ich gezwungen, ja selber mir Gedanken zu machen. Also da nimmt mir der Bot auch teilweise gar nicht so viel Arbeit ab, sondern ich muss selber nachdenken. Ich glaube, bei dem ganzen Thema von Prompts und wie gut sind die Ergebnisse, ist davor aber auch nochmal der Schritt, sich zu überlegen, wofür ist jetzt diese KI wirklich nutzbar und tauglich und wo ist es vielleicht doch sinnvoller, es mit dem eigenen Gehirn zu machen, ja, oder komplett selbstständig sich was zu überlegen. Also ich finde, man muss auch ein bisschen eine realistische Einschätzung machen. Was kann diese KI wirklich? Ist die wirklich so unglaublich gut und so unglaublich viel besser als wir, was ja manche schon behaupten? Das glaube ich nicht. Also ich glaube, man muss das auch ein bisschen entzaubern und sagen, für ganz bestimmte Dinge ist ChatGPT eine total hilfreiche Unterstützung. Und das meine ich auch wirklich zu betonen, Unterstützung, nicht unbedingt ein Ersatz für etwas anderes und hilfreich. Und dafür kann ich es gut nutzen. Aber es gibt auch Dinge, wo man sagen kann, da macht es wenig Sinn. Und da ist die Arbeit, erstmal überhaupt einen guten Prompt zu entwickeln, vielleicht viel aufwendiger, als einfach selber was zu tun und zu entwickeln.
Nach meiner Erfahrung kann ich sagen, in der journalistischen Arbeit, da ist ChatGPT etwas effektiver als Google selbst, als die Google-Suche, wo ich erstmal die Glaubwürdigkeit der vielen Quellen überprüfen muss, nach meiner Erfahrung und nach meinem Wissen. Andererseits wissen wir, dass ChatGPT auch fehlerhafte Antworten geben kann. Also ganz können wir uns nicht darauf verlassen.
Ja, das Thema Recherche mit ChatGPT hat ja so zwei Seiten. Das eine ist natürlich, dass ich nicht wie bei einer Suchmaschine wie bei Google einfach eine Liste mit Ergebnissen kriege, in denen ich dann weiter suchen muss und eben auch selber überlegen muss, was mache ich denn damit oder wie gehe ich damit um, sondern dass ich schon so fertige Produktergebnisse sozusagen kriege für meine Anfrage. Und gleichzeitig will ich aber auch wissen, dass je nachdem, was ich dann auch für eine Version benutze, ChatGPT ja auch einfach Dinge erfindet, Quellen erfindet, vielleicht auch Ereignisse konstruiert, die es eigentlich nicht so gab. Also das heißt, das kann ich vielleicht nutzen für so erste Anfragen, aber ich muss dann ja doch immer noch in der Lage sein, und das ist ja die Kompetenz, die wir dann als Menschen wiederum besitzen, das zu überprüfen und auf seinen Richtigkeitswert zu überprüfen. Und insofern, also würde ich auch gerade so, wenn ich das so angucke mit meinen Studierenden, immer sage ich ihnen immer, also benutzt es nicht unbedingt, um Dinge zu recherchieren, sondern benutzt es vielleicht, um erste Ideen zu kriegen, was ihr denn recherchieren wollt, was ihr erforschen wollt, was ihr erkunden wollt und wie ihr da vorgehen könntet. Und dann, ja, dann geht auch nochmal in die Bibliothek und nimmt das Buch in die Hand oder dann geht wirklich in die Datenbanken rein und sucht. Und es gibt ja auch KI-Datenbanken speziell für Forschung, die einfach nochmal viel besser in der Lage sind, zum Beispiel in Dokumenten nach etwas zu suchen. Wenn ich die Plugins benutze bei ChatGPT, also wie zum Beispiel die Möglichkeit, in PDFs Dinge zu suchen, dann kann es natürlich auch eine hilfreiche Unterstützung sein, um erstmal so einen ersten Überblick zu kriegen, bevor ich jedes Mal 60 Seiten PDF durcharbeite, erstmal nur zu schauen, was kommt denn dabei raus, wenn ich so eine erste Zusammenfassung mir geben lasse zu dem PDF zum Beispiel. Ja.
Kommen wir zum Thema Anwendung der KI in der Online-Beratung, in der sozialen Arbeit. Inwieweit sind diese Erkenntnisse auf die Berufsberatung übertragbar?
Also wir wissen momentan ja eigentlich noch erst sehr wenig oder fast gar nichts darüber, ob und wie KI wie ChatGPT, also das ist natürlich immer so das Beispiel jetzt, aber so eine generative KI, so ein Textbot, nutzbar ist und hilfreich ist in Beratungskontexten. Da stehen wir eigentlich jetzt noch total am Anfang und es wird, glaube ich, viel ausprobiert und experimentiert und es kommt sicherlich auch in der Praxis schon zum Einsatz. Aber in mir ist zum Beispiel noch keine systematische Erhebung oder Studie bekannt, die sich jetzt damit beschäftigt, ob und wie generative KI wie ChatGPT wirklich jetzt für ganz bestimmte Beratungsfelder auch besonders hilfreich ist. Das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die jetzt ansteht. Es ist aber sicherlich so, wenn man sich so erste Praktiken anguckt und auch erste Versuche oder Simulationen, das für Beratungszwecke zu nutzen, dass man so unterschiedliche Dinge beobachten kann. Nämlich zum Beispiel, dass es BeraterInnen gibt, die ChatGPT oder eine generative KI wie ChatGPT dazu nutzen, zum Beispiel sich im Beratungsprozess unterstützen zu lassen. Also quasi so einen Co-Berater oder eine Co-Beraterin zu haben, die ich zwischendrin mal fragen kann, Vorbereitung der nächsten Sitzung, es geht um folgende Themen, wie kann ich die Sitzung gestalten gut? Oder auch in der Sitzung mit den Adressatinnen oder Klienten oder wie auch immer die Personen, mit denen die arbeiten, dann nennen, gemeinsam vielleicht die KI befragen, ja, um sich Inspirationen und Ideen zu holen, um weiterzuarbeiten. Also so ein bisschen so einen Co-Berater zu haben, das ist so ein Ding. Und das andere ist eher vielleicht dann auch das, was ich angesprochen hatte mit diesen selbstgestalteten Chatbots. Also inwieweit lässt sich wirklich für einfache Informationsanfragen ein Bot mit einbinden, damit ich eben nicht rund um die Uhr vielleicht immer erreichbar sein kann, bin ich ja eh nicht, sondern der Chatbot vielleicht erste Fragen beantworten kann, die einfach sind und die eher so Sachinformationen wahrscheinlich dann auch beinhalten. Und da sind wir ja auch so ein bisschen schnell bei den Begrenzungen, denn was ChatGPT oder so eine KI noch nicht kann, ist ja zum Beispiel Zwischentöne zu erfassen. Also oft kommen Menschen ja mit einer einfachen Anfrage, wollen vielleicht erstmal gefühlt nur eine Information und dann merken wir Menschen relativ schnell an der Art, wie die Person da so sitzt oder wie sie spricht oder wie sie schaut, na, da könnte ja noch was sein und sind dann in der Lage, ja auch auf diese Aspekte einzugehen. Das kann die generative KI noch nicht, sondern sie geht nur auf das ein, was man ihr eingibt. In dem Fall ja diesen Text, den Prompt, und darauf reagiert sie. Und ja, manchmal fängt sie schon an, das finde ich ganz spannend, gerade so bei so eher so psychosozialen Anfragen, macht ChatGPT schon sowas, dass so ein Hinweis kommt, ja, also vielleicht, wenn du da noch weitere Fragen hast, solltest du dich mal an einen, und dann kommt meistens so eine Aufzählung, an einer Arzt oder Ärztin oder einen Therapeuten oder eine Beratungsstelle wenden. Also ChatGPT verweist momentan noch bei psychosozialen Anliegen eher an die Fachkräfte oder an die Menschen. Das ist, finde ich, ganz spannend und auch ein bisschen beruhigend, ja, dass das sozusagen noch passiert. Die Frage ist einfach, wie wird sich diese KI weiterentwickeln? Wann, und ich gehe davon aus, es wird sie irgendwann in der Lage sein, wann wird sie in der Lage sein, Zwischentöne zu erfassen, auch nicht immer gleich zu antworten, sondern an der richtigen Stelle erstmal eine Pause zu machen und Stille zu ertragen, ne? Also denn wenn ich ChatGPT was frage und ich kann ja eine hochkomplexe Frage stellen, habe ich innerhalb von Sekunden eine hochkomplexe Antwort teilweise auch darauf. Der Mensch würde ja an manchen Stellen erstmal warten, zögern, durchatmen. Und wir wissen, wie wichtig diese Pausen in Beratungsgesprächen sind ja auch, ne? Um jemandem auch Raum zu geben, nachzudenken, nochmal nachzufassen vielleicht auch. Und da ist eher die Frage, wann wird KI sowas können? Ich gehe davon aus, sie wird es irgendwann können, aber zum heutigen Zeitpunkt muss man sicherlich sagen, das kann sie noch nicht. Sie kann eher Fragen beantworten und das mehr oder weniger gut, je nachdem, wie gut die Anfrage auch war. Ja.
Sie sagten gerade, bei so einer textbasierten Online-Beratung fällt alles aus, was wir als Kontext, als Körpersprache bezeichnen, was der Tonfall aussagt zum Beispiel oder die Pausen. Ist die KI in der Lage, solche Elemente zu deuten?
Also, das ist eine spannende Frage. Auch da, also es gibt ja auch durchaus schon KI, die in der Lage ist, anhand von Stimmungen zu interpretieren, ne? Aber das Entscheidende, finde ich, ist nach wie vor, dass uns bewusst sein muss, dass das immer also eine Technologie ist, die da auf was reagiert und dass diese selber nichts spürt oder nichts fühlt, ne? Sondern es ist nach wie vor eine Maschine sozusagen. Während wir Menschen ja eine eigene Resonanz auch zu dem, was uns angeboten wird, dann auch bekommen. Ob und wie das sozusagen bei Videogesprächen dann mal möglich ist, dass sozusagen ja über das, was das Video an Körpersprache und auch da ist es ja begrenzt im Video, wir sehen ja nicht alles von der Körpersprache, ja, ob sie darauf sozusagen adäquat mal reagieren kann, also würde ich jetzt auch mal optimistisch, also pessimistisch, optimistisch behaupten, das wird vermutlich auch mal gut möglich sein. Da bin ich aber nicht Expertin, wie gesagt, was da technologisch möglich ist. Ich würde aber gerne auf einen anderen Punkt noch mal kurz eingehen, weil Sie gesagt haben, ne, beim Schreiben, also wenn zwei Menschen miteinander schreiben, fallen ja auch ganz viele Zusatzinformationen schon weg. Ich sehe den Menschen nicht, ich nehme die Emotionen nicht wahr. Aber genau das ist der Punkt. Ich als Mensch habe ein Bewusstsein, dass da mehr sein könnte. Und ich versuche beim Lesen des Textes meines Gegenübers, den er mir geschickt hat, genau das zu machen, nämlich die Zwischentöne doch irgendwie im Text auch zu erfassen. und zumindest ein Angebot zu machen, indem ich zurückschreibe, wo ich auf bestimmte Punkte eingehe oder nochmal nachfrage oder nachhake und ich fühle das. Ja? Der Chatbot, der fühlt das nicht, der simuliert es die ganze Zeit nur, der simuliert nur diese Gefühle und insofern ist er eben zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht in der Lage, diese Zwischentöne dann auch irgendwie anzusprechen und zu adressieren. Und das finde ich ist nochmal der wesentliche Unterschied, wenn zwei Menschen miteinander schreiben, dass wir ein Bewusstsein darüber haben, das könnte jetzt missverstanden werden, das muss ich vielleicht nochmal anders formulieren. Wie formuliere ich es denn möglichst so, dass der andere das versteht, was ich möchte? Und wie lasse ich auch so ein Hintertürchen offen an der einen oder anderen Stelle, dass jemand darauf entsprechend reagieren kann? Und das sehe ich bei der Anwendung von ChatGPT zum Beispiel momentan nicht, dass das möglich ist und schon funktionieren würde.
Sie sagten vorhin, die KI hat Grenzen und diese Grenzen müssen wir kennen, damit wir einen Nutzen davon haben, mit der KI zu arbeiten. Also wir dürfen sie nicht eins zu eins mit der Realität verwechseln, aber wie Sie vorhin angedeutet haben, zu Übungszwecken, also als für Rollenspiele sozusagen, das ist doch was. Also bei Callcenter-Mitarbeitenden zum Beispiel, die geschult werden müssen im Umgang mit ganz schwieriger Kundschaft. Oder viel interessanter für uns hier für Bewerbungsgespräche. Können Kundinnen eine Berufsberatung mit einem Chatbot Bewerbungsgespräche simulieren? Mit ganz strengen Personalern zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel sowas, das kann ich mir gut vorstellen. Und da wäre natürlich auch gerade, wenn es ein Gespräch im wörtlichen Sinne ist, dann interessant, diese Spracheingabe zu nutzen und zu gucken, wie kann es denn gelingen, den Chatbot so zu konfigurieren, das müsste ich ja vorkonfigurieren, dass er mit mir ein Bewerbungsgespräch zum Beispiel simuliert und in die Rolle des potenziellen Arbeitgebers oder der potenziellen Arbeitgeberin geht. Ich probiere Ähnliches gerade mit Studierenden, wo wir Online-Beratungsfälle simulieren und der Chatbot sozusagen den Klienten spielt, also nicht mich berät, sondern ich den Bot beraten darf. Das ist ganz spannend, weil das findet ChatGPT gar nicht so gut. Ja? Und da schreibe ich jetzt dem Bot schon mehr zu, als er kann, nämlich der findet ja nichts, dem ist das vollkommen wurscht, der hat ja keine Empfindungen. Aber genau das, ja, also eigentlich will der Chatbot mich immer beraten und geht in diese Rolle und ich muss ihn dann im Prinzip so auffordern, dass er in die andere Rolle reingeht. Da merke ich aber, das funktioniert relativ gut, auch da aber mit Einschränkungen. Denn zum Beispiel, was immer passiert ist, dass dieser Chatbot sehr, sehr wertschätzend, sage ich mal, seine Formulierungen, seine Outputs generiert und auch in dieser Klientenrolle zum Beispiel sehr gut mitspielt im Sinne von sehr schnell auch zu Ergebnissen kommt und insofern die Simulation in einem Rollenspiel mit einem Menschen, die ja auch eine Simulation ist, doch ein bisschen realistischer vielleicht ist, weil ich natürlich da sagen kann, pass auf, also du als Klient, du sollst jetzt nicht sofort auf alles, was ich anspringe, gleich sagen, oh, das ist ja super, das mache ich so, ja, sondern du sollst dich schon in diese Klientenrolle begeben mit Widerständen und mit, ja, vielleicht auch ein bisschen hin und her schwanken zwischen Themen und einer gewissen Ambivalenz oder so und nicht sofort, oh, super, jetzt sehe ich schon die Lösung für mich und das klappt ganz toll. Aber auch das ist, glaube ich, Feintuning, was sicherlich anpassbar ist und machbar ist und wo es gelingt. Aber zum Beispiel, um einfach mal grundlegende Sachen, wie kann ich gut in ein Gespräch einsteigen? Das sind so meine Standardsätze, die ich vielleicht auch am Anfang, um erstmal Sicherheit zu kriegen, in so einem Vorstellungsgespräch sagen kann. Dafür kann ich mir so einen Chatbot als Übungspartner gut vorstellen. Vielleicht auch wirklich, weil man dann erstmal weiß, ich muss das jetzt nicht mit einem Menschen üben, wo ich vielleicht noch mehr Hemmungen habe, sondern ich mache das jetzt erstmal nur mit einer Maschine. Da kann mir keiner was und ich kann das auch 5-mal hintereinander machen, und bis ich vielleicht zufrieden bin und sage, jetzt habe ich es gut hingekriegt, jetzt will ich es auch nochmal mit einem Menschen üben. Ja.
Ist die Maschine, also die künstliche Intelligenz, auch in der Lage, das Ergebnis zu bewerten?
Auch das kann man ja die KI bitten zu tun, wie gut diese Bewertung ist. Ist auch sehr unterschiedlich. Ich habe da jetzt mit meinen Studierenden die Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist, dass wir sehr deutlich in dem Prompt, da sind wir wieder beim Thema dieser Prompt-Kompetenz, dass wir in dem Prompt sehr deutlich formulieren, welche Art Feedback und zu was genau möchte ich jetzt ein Feedback haben. Dann kommt auch eine sehr sachliche und durchaus auch nützliche Auswertung. Aber auch da, es fehlen wieder so die Zwischentöne und ja auch die Erfahrungen, die wir als Mensch haben, die wir den anderen Menschen, mit denen wir vielleicht so ein Rollenspiel gemacht haben, ja in der Regel ein bisschen kennen und vielleicht dann auch noch so Zusatzanmerkungen machen wie, naja, ich weiß ja, dass das dir manchmal schwerfällt und da habe ich jetzt gemerkt, das ist dir auch in diesem Gespräch schwergefallen oder so, ja, also dass wir solche Zusatzinformationen mit einbringen. Also es bleibt ein etwas oberflächlicheres Feedback. Aber ich denke auch da, gerade für so einfache Einstiegsthemen, einfache Formulierungssachen, da ist sicherlich der Chatbot in der Lage, mir erstmal eine Rückmeldung zu geben und auch, das ist ja der nächste Schritt, auch Verbesserungsvorschläge zu machen. Und auch da denke ich wieder im Sinne von, es ist nur ein Werkzeug. ich muss dann letztendlich trotzdem wieder für mich alleine bewerten und entscheiden, ist das jetzt eine hilfreiche Rückmeldung, will ich da was von übernehmen oder bleibe ich doch bei dem, was ich mir so gedacht habe.
Ja, das ist dann der Unterschied zwischen Trockenübung und Realität. Natürlich ist die Bewerbungssituation anders, weil Emotionen eine größere Rolle spielen. Außerdem gibt es Erwartungen, die mit den besonderen Bedürfnissen des Unternehmens zu tun haben und die können wir erstmal nicht durchschauen.
Also die Frage, die ich mir aber gerade im Kontext von Bewerbungsgesprächen stelle, ist, inwieweit wird es vielleicht in Zukunft wichtig sein, dass Bewerberinnen und Bewerber lernen, mit einer KI ein Bewerbungsgespräch zu führen, weil in Zukunft vielleicht eine KI die Bewerbungsgespräche führen wird. Vielleicht die erste Runde. Ja? Also ich denke gerade in großen Unternehmen, wo nicht nur drei Bewerbungen, sondern 300 Bewerbungen auf eine Stelle reinkommen. Naja, da wählt ja vielleicht erstmal die KI vorher aus. Auch jetzt ja schon vielleicht, ne, bei der papierhaften Bewerbung, dass da schon eine Vorauswahl, auch, ne, technologieunterstützt stattfindet. Und dass man dann vielleicht sagt, okay, jetzt mit den 100 Leuten führt die KI mal das Standardbewerbungsgespräch. Da kriegen alle die gleichen oder vielleicht eben nicht die gleichen Fragen. Und ich muss das mit der KI machen und dann komme ich vielleicht erst in die nächste Runde, wo ich dann mit dem menschlichen Menschen aus der Personalabteilung dann kommuniziere. Also vielleicht müssen wir ja wirklich lernen, wie muss ich denn mit einer KI sprechen, damit ich möglichst große Chancen habe. Wäre eine Überlegung zumindest, ja.
Ja, vielleicht gar nicht so einfach lernen, wie wir eine KI überzeugen, die sich vielleicht viel weniger was vormachen lässt als ein realer Mensch. Aber wo wir schon beim Thema berufliche Entwicklung sind, welche neuen Berufsbilder oder welche neuen Perspektiven könnten sich für Frauen eröffnen im Zuge der Weiterentwicklung der KI?
Also ich glaube, das eine ist natürlich, dass sich so im Bereich der Technologieentwicklung, dieser ganze Bereich von KI, von generativer KI, auch von, also wir reden jetzt sehr viel von ChatGPT die ganze Zeit, aber es gibt ja viele andere Formen von KI und auch Einsatzfelder von KI, dass das natürlich einfach in den nächsten Jahren in ganz vielen Bereichen Thema sein wird. Ob es jetzt im medizinischen Bereich ist, ob es jetzt im Beratungsbereich ist, ob es jetzt im Industriebereich ist. Also ich glaube, es wird, glaube ich, ich wüsste gar nicht, ob es überhaupt irgendeinen Bereich gibt, wo KI in Zukunft keine Rolle spielen könnte. Weiß ich nicht, müsste ich drüber nachdenken, weil selbst im Design, in Kunst, im Journalismus, überall beschäftigt man sich ja jetzt auch mit KI-Systemen. Und insofern glaube ich, ist es eher die Frage, wo, was für Grundkompetenzen brauchen wir vielleicht so, um überhaupt zu verstehen, was ist KI, was kann die, was kann sie vor allen Dingen aber auch nicht, wo sind Einsatzmöglichkeiten, wo sind auch Einsatzgrenzen. Natürlich auch viele ethische Fragestellungen, die dranhängen. Und ich finde jetzt auch gerade wieder im Kontext von Beratung oder Unterstützung, ja, also wie gehen wir sozusagen auch ethisch damit um, wenn eine Maschine bestimmte Arbeitsschritte mit übernimmt oder vielleicht sogar komplett auch manche Schritte ersetzt. Also ich glaube, da wird es viele, viele solche Fragestellungen geben, mit denen man sich beschäftigen muss. Ob sozusagen ganz neue Berufsfelder sozusagen entstehen durch KI. Also da wage ich jetzt keine Prognose, weil da bin ich wenig Expertin für. Aber ich glaube, dass es wichtig sein wird, sich in allen Arbeitsfeldern, auch mit diesen neueren technologischen Entwicklungen immer wieder zu beschäftigen, sie zu bewerten, und vor allen Dingen eben auch die ethischen Implikationen damit im Blick zu behalten.
Abschließend, welche wäre Ihre Botschaft an diejenigen, die noch etwas skeptisch sind, aber dennoch anfangen möchten, sich mit dem Thema KI zu befassen?
Skeptisch bleiben ist, glaube ich, nicht verkehrt. Also Skepsis ist grundsätzlich immer gut, weil sie uns ja durchaus dazu animiert, sehr genau die Dinge zu untersuchen und anzuschauen. Aber auch natürlich eine gewisse Offenheit in dem Sinne, dass es, glaube ich, keine Lösung ist, sich nicht damit zu beschäftigen. Denn die Dinge werden sich weiterentwickeln. Sie werden, wie gesagt, sich auch teilweise in unseren Alltag einschleichen. Sie sind ja auch schon lange da und trotzdem haben wir jetzt das Gefühl, als würde jetzt erst plötzlich die KI da sein. Dabei ist sie seit Jahren schon in unserem Alltag da. Wir nutzen sie auch schon selbstverständlich an ganz vielen Stellen. Eben als sehr schwache KI, wie zum Beispiel Siri und Alexa und Co. Aber auch an ganz vielen anderen Stellen. Und also insofern ja, mit einem skeptischen, aber auch mit einem durchaus neugierigen Blick dran zu bleiben, sich Dinge zeigen zu lassen, Dinge einfach auch mal selber auszuprobieren, natürlich aber auch zu hinterfragen. Ich finde vor allen Dingen wichtig, immer im Blick zu behalten, was passiert mit meinen Daten? Also was gebe ich wo ein und wie werden diese Daten vielleicht weiterverarbeitet? Das auch sicherlich kritisch zu betrachten. aber auch nicht nur mit dystopischen Bildern sozusagen durch die Welt zu laufen, zu denken, es wird jetzt alles ganz furchtbar und ganz schrecklich. Natürlich wird KI uns vor viele Herausforderungen stellen und wird auch sicherlich nicht nur gute Dinge sozusagen hervorbringen. Das ist aber in der Menschheitsgeschichte auch schon immer so gewesen, dass nicht alles immer gute Dinge hervorgebracht hat. Das Auto hat auch nicht nur gute Dinge hervorgebracht, sondern auch dazu geführt, dass viele Menschen zum Beispiel Autounfälle bauen und dann sterben müssen. Aber wirklich den Blick eher zu schärfen auf die möglichen Potenziale, die darin stecken und sozusagen auf die vielleicht auch stärker zu fokussieren, ohne die Gefahren aus dem Blick dabei zu verlieren und die auch zu adressieren.
Das nehme ich ganz besonders mit aus diesem Gespräch als Lehre für mich selbst. Frau Engelhardt, vielen, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für Sie und für Ihre Arbeit.
Ja, vielen Dank für das angenehme Gespräch.
Wir sind das Web. Ein Podcast vom BERIT Beratungszentrum in Berlin. Frau Professorin Emily Engelhardt war heute bei uns zu Gast. Mein Name ist Elisabeth Agadoni.